du liebst Tools genauso wie mir, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Heute geht es nämlich nicht um Theorie, sondern um richtiges Handwerk. Um Tools, die dir helfen, das strategische Denken in deinen Alltag zu bringen. Wir zeigen dir, wie du und dein Team mit dem Purpose-Turnier den Sinn von eurer Arbeit greifbar machen. Mit dem Visionszeitstrahl euer Zukunftsbild klar zeichnet und mit OKRs die Brücke schlagen, von der grossen Idee zur täglichen Umsetzung. Drei Tools, die dich und dein Unternehmen strategisch stärker machen. Bereit, in die Praxis von echter Strategiearbeit einzutauchen? Und ja, wir wissen, mein Mikrofon hat zwischendurch ein bisschen gesponnen. Sorry, die Inhalte sind aber hoffentlich trotzdem Gold wert.
Ich glaube, was ja noch wichtig ist, ist, dass man manchmal auch selber, wenn man strategisch viel denkt und viel mit Strategie zu tun hat, immer so die Alltagstipps nicht vergisst. Du hast mir letztes Mal wirklich gross geholfen mit ganz einfachen Sachen, die man im Alltag kann integrieren.
Genau, und heute geht es darum, wie wir gewisse Grundpfeiler auch legen können. Strategische Grundpfeiler, wenn es nicht nur um die kleinen Alltagstipps geht. Angefangen von einem Purpose, Visionsarbeit, OKRs haben wir letztes Mal angesprochen.
Ja, ich sage ja noch ins Detail heute, ja.
Genau, und ins Detail gehen wir eigentlich sofort, denn wir wollen wirklich veranschaulichen, wie das funktionieren kann, ohne dass man Panik vor großer Strategiearbeit haben muss, ohne dass man plötzlich 100% Strategiearbeit machen muss und die Operativität auf der Seite liegen lässt. Denn Operativität, nochmals, ist natürlich wichtig und es geht darum, sie mit einer Strategie in Einklang zu bringen und gemeinschaftlich mit beiden Expertisen, mit beiden Skillsets in die Zukunft mit dem Unternehmen zu gehen und daraus erfolgreich auszukommen.
Will ich als Unternehmerin und Unternehmer keine Zeit jeden Tag immer wieder das Gleiche mit den Leuten diskutieren, nämlich: Warum machen wir das überhaupt, was wir da machen? Dies ist die allererste und grundsätzliche Frage. Und ich weiss, wenn man das Wort Purpose bringt, dann haut es der eine oder andere auch schon mal hinten raus. Ah ja, das Purpose. Und wir haben schon viel Workshop gemacht und so. Aber es darf nicht bei einem Workshop bleiben, sondern, wie du richtig sagst, auch eine Purpose-Diskussion muss helfen, den Alltag können, besser zu bestreiten und erfolgreicher zu machen. Aber trotzdem müssen wir halt eben mal zum allerersten fundamentalen Punkt kommen. Warum stehen wir am Morgen auf und machen das, was wir machen? Und das machen wir, eben, dass wir mit dem Purpose anfangen und die Purpose-Diskussion führen.
Und wie machen wir das am besten? Es gibt das Tool Purpose-Turnier.
Ja, ich liebe es. Ich meine, wir sind Sportler, oder? Sportlerin, Sportler. Das Purpose-Turnier hat folgendes Sinn und Zweck dahinter. Natürlich als allererstes, wir wollen gemeinsam einen Purpose erarbeiten. Wir wollen wissen, hey, was zieht uns wirklich? Fundamental. Und der Purpose ist ja so der Leuchtturm. Das sollte eigentlich nicht jeden Tag wieder geändert werden, sondern auch dann, wenn es eben vielleicht einmal ein bisschen unklar wird, in welche Richtung gehen wir. Aber der Purpose, der gibt uns eigentlich immer weitsichtige Guidance. Und darum muss er auch voneinander zusammen erarbeitet werden. Also mit den Leuten am Tisch, im Raum, wie zum Beispiel so einem schönen Raum, wie wir da sind, bei den Kollegen und Kolleginnen von Smoothie, zusammen erarbeitet, weil es nicht einfach eine Top-Town-Geschichte kann sein. Außer du gründest dein Unternehmen für dich selber und nachdem die Leute drauf und finden einfach das genial, was du machst. Aber im Normalfall ist es eine Erarbeitung zusammen. Darum kommt das Purpose-Turnier. Die ein bisschen sportaffin sind, also ein Tennis-Tableau kennen, oder? Das erste Pärli, dann das zweite Pärli und der gewinnt, kommt ja dann eine Runde weiter. So ein bisschen. Nach dem System muss man sich das überlegen. Mit einem grossen Unterschied. Es gewinnt nicht einfach jemand und kommt eine Runde weiter, sondern der Trick dahinter ist eigentlich, dass man zusammen an einem Purpose schafft und immer muss schauen, welche Inputs kommen von der einen, von der anderen oder von der einen Gruppe oder von der anderen Gruppe. Und das ist der Kern, um zusammen einen gemeinsamen Purpose zu erarbeiten.
Okay, veranschaulichen wir das mal ganz kurz. Angenommen, wir wären jetzt nicht nur zu zweit, wir wären jetzt hier zu sechst. Mhm. Geschäftsleitung meinetwegen macht sich Gedanken über einen Purpose. Stimmt der noch? Haben wir überhaupt keinen und wir müssen einen neuen machen? Wir veranstalten jetzt Purpose-Turnier.
Ja.
Heißt?
Hast du natürlich gerade eine Herausforderung gesteckt, wo ich aber schon ein paar Mal drin bin, wo es ein Purpose-Turnier gegangen ist, weil sechs ist noch schwierig zu aufteilen. Wenn man natürlich so ein Tennis-Tableau kennt, oder, dann ist es immer so durch vier teilbar. Dann kommt man in dem Sinne auf gute Paarungen. Aber trotzdem, ja, macht trotzdem Sinn, das auch mit sechs zu machen. Nummer eins ist, jeder überlegt sich selber persönlich einen möglichen Purpose. Also warum stehen wir in dem Unternehmen, in dem Team? Gell? Also es kann auch ein Team-Purpose sein, muss gar nicht auf Unternehmensebene sein, aber lass uns Beispiel am Unternehmen durchdeklinieren und diskutieren. Was könnte unser Purpose sein? Das haben wir gemacht, aber in die Richtung wie immer. Was treibt einem persönlich an? Gibt es ein paar Minuten Zeit, wo man das versucht, in einem Satz, vielleicht maximal in zwei, aber eigentlich sehr, sehr, sehr kurz reinzutun, zu formulieren und damit zu zeigen, was einem persönlich wichtig ist. Und dann gibt es die Paarungen, oder? Und jetzt müssen wir halt bei sechs schauen, dass es wahrscheinlich zwei erste Paarungen gibt und die anderen zwei dürfen sich vielleicht noch ein bisschen ausruhen, haben dann das Freilos, das sagt man ja dann im Tennis, vielleicht in der ersten Runde. Und dann setzen sich die zwei Pärchen zusammen und jetzt geht es eben nicht einfach darum, wer gönnt gegen den anderen. Also du tust mir deinen Purpose vorstellen, ich tue meine Formulierung dir vorstellen, dann heisst es, okay, dein ist besser, Abstimmen geht ja mit 1 zu 1 auch noch relativ schwierig. Nicht so richtig. Sondern wir überlegen uns, okay, welche spannenden Aspekte hat es in deiner Formulierung? Was sind dir für Themen? Was sind bei dir für Themen wichtig? Und was sind es bei mir? Und entsprechend müssen wir dann versuchen, einen neuen Purpose zu formulieren, wo aber die Aspekte von dir und die Aspekte von mir drin sind. Also es gibt nie, wir nehmen einfach deine weiter oder meine weiter, sondern es muss eine neue Formulierung von einem Purpose geben. Und da müssen wir austeilen. Jetzt kann man auch noch sagen, wenn es nicht nur 6 sind, sondern 15, dann kann man Teams bilden natürlich, wo dann in dieser Teamdiskussion das dritte, das vierte, das miteinander ausdiskutieren. Und dann eigentlich in die nächste Runde muss gedreht werden. Und dann würde ich jetzt sagen, okay, jetzt, das Bärli hat sich das zurechtgelegt, was die nächste Formulierung wäre. Und die würde jetzt zu der einen Person, die noch übrig bleibt, und beim anderen Team zu der anderen Person, die noch übrig geblieben ist. Und dann geht die Diskussion wieder als eine Runde weiter. Wieder Diskussion, was haben wir mitgebracht aus unserer Diskussion, was hat die andere Person für einen Purpose formuliert und wieder miteinander diskutieren, okay, welche Aspekte sind bei dir wichtig, welche sind bei mir und wie lässt sich das miteinander verbinden. Dann ist das der Halbfinal sozusagen. Mhm. Und wieder dort muss man nachher miteinander einig sein. Wenn mit einer Version geht man nochmal eine Runde weiter und am Schluss gibt es das Finale. Also kommt von der anderen Gruppe, wenn du willst, auf den Tisch, was sie formuliert hat. Und dann wird wieder diskutiert, okay, welche Aspekte haben dir und welche haben wir. Und dort passiert ganz, ganz viele spannende Sachen. Punkt 1 ist, ihr werdet merken, wenn es Themen sind, die eine Gruppe und die andere hat, dann werden das Themen sein, die sicher fundamental wichtig sind. Also das ist so ein Aspekt. Natürlich geht es vielleicht auch um gewisse Argumentation, ein Verständnis schaffen, warum haben die das drin zum Beispiel, es ist bei uns jetzt gar nicht drin gekommen. Und es braucht ein bisschen Konsens, vielleicht auch mal Konsent, aber im besten Fall eine Konsensdiskussion, wo heisst, okay, zu dem können wir uns eigentlich committen. Und was immer jedes Mal in so einem Purpose-Turnier passiert ist, Sabrina. Du bist dabei gewesen, bei vielen, bei einigen habe ich auch selber umsetzen, aber immer ist es ein Aha-Erlebnis gewesen, weil am Schluss irgend so ein Text steht. Der soll übrigens sehr fundamental sein. Der darf keine Operativität drin haben, der soll nicht sagen, wie man es macht, oder was man macht, sogar gar nicht, was man macht, sondern nur warum. Dort braucht es manchmal ein bisschen Guidance, um auf dieser fundamentalen Ebene zu bleiben. Aber wenn dann die Leute vielleicht hier an der Screen oder auf einem Flipchart lesen, was sie zusammen erarbeitet haben, kommt so ein Aha-Effekt. Ah ja, ja, das ist aber genau, wegen dem stehen wir eigentlich auf. Und das motiviert mega. Und der Aha-Effekt ist echt genial und hat jedes Mal funktioniert, wenn man das Purpose-Turnier durchgeführt hat.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tischler bin und sage, ich mache wunderschöne Holztische, dann ist mein Purpose nicht, ich mache Naturholztische, sondern vielleicht eher sowas wie, ich bringe Natur zu den Menschen nach Hause.
Ja, genau. Also ich meine, jetzt kann man sagen, ja, das ist aber ein bisschen hochgestochen und weiss noch was, aber faktisch ist es das. Und das ist ja das Coole dahinter. Oder wenn ich in einer Baufirma arbeite, dann ja, muss der Bauer schon ein Ziegelstein auf den anderen. Aber in diesem Haus leben nachher Menschen. In diesem Haus gibt es den Alltag von Familien, oder da gibt es Unternehmen, die dort reinziehen und versuchen, erfolgreich zu sein. Also, wenn das Haus am Schluss sauber steht und nicht irgendwie Wasserschäden hat oder weiss nicht was, dann hat das viel mehr Wert als nur, okay, ich habe meine Arbeit gemacht und komme, zahlt die Rechnung dafür über. Also, das ist nicht abstrakt, sondern in den meisten Fällen haben die Jobs einen echten Wert und einen Sinn. Übrigens, wenn es das nicht hat, vielleicht braucht es die Job dann einfach nicht, aber das ist doch nicht. Und so müssen wir eigentlich versuchen zu abstrahieren, was wir miteinander machen. Genau.
Das heißt, für alle, die das Wort Purpose auch nicht so gerne mögen, es ist eine Mehrwertdiskussion auch. Es ist der Mehrwert, wofür man jeden Tag aufsteht. Ein echtes Fundament. Nicht nur in unserem Resilient Company House, sondern auch für die Strategiearbeit. Zum Fundament gehört als nächstes natürlich irgendwo die Wertearbeit. Wie machen wir etwas? Aber um eben in die strategische Richtung zu gehen, die Vision, Visionsarbeit. Und auch da haben wir das Tool mitgebracht, und zwar den Visionszeitstrahl.
Genau, irgendwann müssen wir das ja dann ein bisschen weiter diskutieren. Ja, ich will ein bisschen das und ich will ein bisschen das. Und mir persönlich auch, und das sehen wir auch bei vielen anderen, helfen dann aber Visualisierungen. Und der Visionszeitstrahl hilft ein bisschen, die Diskussion, die wir vielleicht in der sechsten Runde, wie du vorher gesagt hast, haben, auch wirklich auf Papier zu bringen, zu visualisieren. Und ja, Zeitstrahl sagt es ja dann auch schon ein bisschen, dass man versucht, ein bisschen auf einer Jahresstrahl-Ebene zu diskutieren, was wollen wir eigentlich. Und die Vision ist so ein bisschen 3 bis 5 Jahre. Also auch nicht in 15, wer weiß schon, was in unserer Welt in 15 Jahren in dem Sinne ist. Wer weiß schon, was in unserer Welt in 5 Jahren ist, das kann man natürlich auch sagen. Aber dort ein bisschen eine Diskussion zu führen, okay, heute sind wir da und wohnen wir. Genau, ich blende den Visionszeitstrahl ein für all die, die auch das Video schauen, also entweder auf YouTube oder beispielsweise auf Spotify, und sonst versuchen wir es selbstverständlich gut zu erklären. Wir haben jetzt hier eine Vorlage, die wir in Miro brauchen. Das kann so ein Tool sein, das kann aber logischerweise auch, haben wir auch schon gemacht, an einer Wand sein, mit Post-its und so weiter. Was wichtig ist, ist, dass man ein bisschen eben visualisiert. Zeitachse, man geht eigentlich im Visionszeitstrahl immer in die Vergangenheit und auch in die Zukunft. Muss man dann ein bisschen austeilen miteinander, fokussieren wir mehr auf die Zukunft, was hilft uns, allenfalls Diskussionen in der Vergangenheit, Meilensteine um Revue passieren zu lassen, zu diskutieren, was hat damals funktioniert, was hat vielleicht auch nicht funktioniert, in welcher außerordentlichen Situation sind wir gewesen, was haben wir daraus gemacht, um eben vielleicht zu diskutieren, okay, wie könnte das in Zukunft aussehen. Also jetzt in unserem Fall 2021, 2022, 2023 bis und mit 2029 kann man so einen Zeitstrahl zeichnen. Und dann gibt es verschiedene Ansätze, um miteinander zu diskutieren, was dann in der Zukunft von uns zukommen könnte und in welche Richtung wir uns entwickeln müssen. Die eine Ebene ist, dass man eigentlich sagt, okay, was sind externe mögliche Meilensteine, was sind Trends, was sind aus unserem Umfeld Sachen, die von uns eintreten. Also beispielsweise neue Formen von Arbeit. Mega Diskussionsthema, läuft schon vieles, aber in vielen Branchen ist das, oder die Branche ist unterschiedlich, oder? Die einen sind dort weiter, ja, auf ein Schlusszeichen und sagen, ja, das müssen wir machen, um Fachkräfte in dem Sinne zu bringen, eine andere Form von Zusammenarbeit, um erfolgreich zu sein. Für gewisse andere Branchen ist das noch relativ neu. Aber man kann sagen, neue Formen von Arbeit, das ist ein mega Trendthema, oder Nachhaltigkeit und Klimawandel ist ein Thema, und kann von diesen grossen Themen versuchen abzuleiten, was hat das für einen Impact auf uns als Unternehmen. Also vielleicht ist man in einem Bereich, wo in Nachhaltigkeit mehr muss liefern. Also da sind es Standards, das sind vielleicht auch Gesetze, die schon da sind oder kommen. Und das heißt, okay, wir müssen, um die Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen, neue Prozesse entwickeln, neue Produkte. Oder das Beispiel von Digitalisierung und Automatisierung, alles mit KI, hat das in allen Fällen einen Impact auf unser Kerngeschäft? Müssen wir unser Kerngeschäft automatisieren? Also man kann von dieser externen Sicht kommen und überlegen, was hat es für einen Impact in den nächsten Jahren, und dann anfangen, mögliche Themenbereiche in unserem Unternehmen zu definieren.
Und diese Vorgehensweise ermöglicht es eben, wenn ich nochmal auf unseren letzten Podcast referenziere, dass man die Märkte auch im Blick hat, dass man einen gewissen Wandel im Blick hat und dass die gesellschaftliche Entwicklung, die Dynamik, die wir haben, nicht einfach an einen vorbeirasselt, sondern dass man Innovationen mitbekommt, Trends, wie du richtig sagst, dass man diese Ebene auch mitbekommt, mitbedenkt und nicht verliert.
Und ich glaube, das ist ja wirklich ein wichtiger Prozess, ja, wieder das Umfeld auch screenen und auf dem Radar zu haben. Und trotzdem, vielleicht haben es gewisse Leute, die sagen, ja, ich will ein bisschen mehr out of the box das angehen und mich wirklich fragen, hey, wohin haben wir Lust, in 5 Jahren hinzugehen? Da kann man den Visionszeitstrahl auch so nutzen. Also man geht in dem Sinne auf die Skala, jetzt in dem Fall 2029, und sagt, okay, komm, im 29 sind wir der Vorreiter von unserer Branche. Was auch immer das heisst, wir bleiben noch sehr fundamental. Also ich habe ein Beispiel damit gedacht, wenn es auf Employer Branding-Ebene geht. Wir wollen die attraktive Adresse für Mitarbeitende sein aus unserer Branche oder in unserer Region. Kommt dann ein bisschen darauf an, logischerweise, was man für ein Unternehmen hat. Oder wir wollen in 5 Jahren ganz klar finanzielle Gesundheit. Also okay, finanzielle Gesundheit, was heisst das denn genau? Aber es ist genau bewusst, vielleicht als Beispiel genannt, in 5 Jahren ein bisschen ein visionäres Zielbild, dass man es im Kopf vielleicht fast ein bisschen malen kann, wie das aussieht. Und dann geht man eigentlich an und sagt, okay, das sind spannende Themen, vielleicht muss man eine Diskussion noch priorisieren und versucht dann mit der Diskussion herauszufinden, ja, was heisst das genau? Ja, was bedeutet das Vorreiter in der Branche sein und wie kommen wir dort hin? Also geht eigentlich aus dieser 5-Jahres-Zukunftsgeschichte das weiter definieren und allenfalls auch Meilensteine definieren. Und dann hilft natürlich der Visionszeitstrahl mega gut, zu sagen, okay, dann heisst das aber, nächstes Jahr müssen wir dort sein. Und in 3 Jahren müssen wir aber dann dort sein, damit wir dann in 5 Jahren der Vorreiter in dieser Branche sind. Also wäre eine zweite Herangehensweise, den Zeitstrahl zu nutzen. Mhm. Und der dritte, ehrlicherweise oft auch so, wo ich auch mit dem Visionszeitstrahl arbeite, ist, dass man wirklich einen Raum öffnet, frei zu überlegen, was triggert euch, wo wollen wir in ein paar Jahren sein, was sind die Sachen, wo ich eben genau in der Operativität damals keine Zeit haben, oder was haben wir für Herausforderungen. Jetzt kann es zum Beispiel sein, dass jemand sagt, ja, wir müssen unbedingt im Geschäftsmodell diversifizieren, weil wir haben das Problem, grosses Klumpenrisiko, keine Ahnung, wo das mit dem Teil von der Branche hingeht. Wir brauchen das. Oder andere sagen, hey, ich habe einfach das Gefühl, oder? Wir sind eben genau in dem Hamsterrad vom Alltag. Wir müssen mehr können ausprobieren, wir müssen mehr können experimentieren. Dann kann auch das Kärtchen, ein Post-it mit dem Thema draufkommen. Oder das heisst, jemand vielleicht mit etwas konkret und sagt, ja, wir brauchen viel mehr Innovation. Ich möchte gerne einen internen Innovationshub, weil das löst uns das und das und das Problem. Also, man kann auch mehr angehen und sagen, man sammelt Themen, die rum sind und alle Geschäftsleitungsmitglieder oder auch Leute aus der Operativität, es ist nicht ausgeschlossen, die natürlich in so einen Visions- und Strategieprozess mitzunehmen, können liefern. Dann sind natürlich solche Tools wie Miro auch noch hilfreich, weil das kann man dann positionieren, man kann es dann noch farblich einkleiden, weil dann wird es sehr spannend, allenfalls zu clustern. Also jetzt noch ganz einfach bei unseren beiden Sachen, wie mehr experimentieren oder einen internen Innovationshub, das hat irgendwo mit Innovationskultur zu tun. Also wenn man dann die Sammlung von Themen hat, kann man anfangen zu clustern. Was sind unsere grossen Themen, die uns in den nächsten Jahren, so wie das im Moment ausgesucht wird, beschäftigen? Dann kann nachher von dort aus alle gehen und sagen, okay, was sind wirklich unsere Ziele? Was ist realistisch? Was braucht es denn vielleicht für Meilensteine? Also, ich sehe, wie verschiedene Ansätze, wie man zu einem gemeinsamen Visionsbild kommt. Und damit es ein bisschen konkret wird, nutzt man eben auch den Visionszielstrahl-Ebene, um auch schon vielleicht das Gespür überzukommen, was ist realistisch in 5 Jahren, was ist aber vielleicht schon realistisch in 1 Jahr. Also nochmal, nicht einfach nur ein schönes Bild kreieren, sondern dann versuchen, schon konkrete Ansätze zu finden, was müssen wir jetzt anpacken.
Okay, also 3 spannende Vorgehensweisen, bei denen es aber nicht heißt entweder oder, sondern die man auch gut kombinieren kann, oder?
Absolut.
Insbesondere, ja, wenn wir nochmal zurückreferenzieren und sagen, ja okay, wir haben keine Zeit, einen Visionszeitstrahl irgendwie in einem ganzen Tag Strategie-Meeting zu machen, sondern wir nehmen uns vielleicht immer eine halbe Stunde im GL-Meeting, machen das Stück für Stück, dann kann man das natürlich auch in verschiedenen Schritten durchlaufen, dass man sagt, okay, wir gucken uns vielleicht erst die externen Einflüsse an, entwickeln daraus Visionsbausteine, oder man sagt erst, nein, wir öffnen und sammeln erstmal alles und clustern es vielleicht dann nach intern, extern, visionäre Ansätzen. Oder je nachdem, wie man es eben in seinen unternehmerischen Alltag auch einbauen kann. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist nicht ein Alles-Muss auf einmal. Es kann auch etappenweise in verschiedenen Schritten von verschiedenen Perspektiven aus stattfinden.
Mega wichtig, ja, dass du einen Hinweis machst. Und ergänzend ist es ja auch noch so, dass du eben vielleicht von einer externen zu internen Sicht, von einer Visionssicht, und sagst, da wollen wir, oder beim Sammeln, auch wieder vielleicht mehrere gleiche Themen kommen, was ein Hinweis wieder ist, okay, wenn das ganz viele Leute das Gefühl haben, das müssen wir im Alltag ändern. Wenn es sogar noch ein Hinweis ist, in 5 Jahren sind wir dann dort und gleichzeitig von externer Sicht man merkt, okay, da ändert sich die Welt und hat auch einen Impact auf das, dann weiss man eigentlich relativ einfach, das wird ziemlich sicher wichtig sein anzupacken. Also genau, die Ergänzung von den verschiedenen Ansätzen hilft auch nochmal am Schluss sich für das Richtige entscheiden. Genau. Und dann müssen wir es aber in die Operativität bringen, weil das ist ja auch unsere ganz klare Message, dass schönes Miro und ein bisschen Farbe und kann man zusammen entwickeln als Basis. Aber wie, wenn wir jetzt sagen, wir haben die Vision in einem Themenbereich, vielleicht gibt es ja dann verschiedene Clusters und sagen, wir müssen 3 Themen miteinander angehen, aber jetzt haben wir 1 Thema. Wie bringen wir das aber in den Alltag? Wie schulen wir unsere Leute, dass sie das, was sie im Alltag machen, wirklich auf die Strategien, auf die Visionen, die wir da haben, einzahlen? Und dort haben wir angekündigt, OKR ist ein grosses Thema, wo wir glauben, das hilft.
Genau, denn wir müssen dann natürlich verhindern, dass die Strategie oder die Vision nicht einfach in der Schublade verschwindet, wie es so häufig vorkommt und wo wir auch schon kritisiert haben, dass die Übersetzung in den Alltag wirklich fehlt. Wir haben mal eine mögliche Vision mitgebracht, bezogen auf einen gewissen Fachkräftemangel. Stellt euch einfach vor, ein Visionszeitstrahl kam auf, ja, wir haben keine Leute, uns fehlen Ressourcen. Dann könnte eine mögliche Vision lauten, wir ziehen Menschen an, weil wir Sinn, Wertschätzung und Flexibilität bieten. Fachkräfte kommen wegen unserer Kultur und bleiben wegen unserer Entwicklungsmöglichkeiten. Könnte eine Vision sein.
Sehr fundamental noch. Dann würde ich schon ein paar sagen, wo Leute, die in Massnahmen denken, was heißt denn das genau? Das ist aber eben das Entscheidende, oder?
Genau, und das Entscheidende ist, das dann wirklich in Projekte zu verpacken, in einzelne, kleinere Teile zu splitten. Mhm. Und da helfen uns jetzt eben die OKRs. Wir fangen an mit Objectives. Und ich habe jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie Objectives lauten könnten zu dieser Vision und auch, was dann für Key Results daraus resultieren könnten. Grundsätzlich macht es Sinn, wenn man mit OKRs schafft, das auch in einem Quartalszyklus zu machen, dass man sich nicht überlegt, oh, okay, die Vision ist 2029 zu erreichen, das ist unser Zielbild, also müssen wir jetzt schon bis 2029 alles durchplanen, das ist nicht die Idee dahinter. Ja, sondern die Idee dahinter ist wirklich jetzt den Switch auch zur Operativität mithilfe dieser OKRs zu schaffen und zu sagen, okay, im nächsten Quartal ist das unser Hauptobjektiv, unser Hauptziel. Und das sind die Key Results, die wir erreichen müssen. Und dann schauen wir weiter ins nächste Quartal. Und so kann sich das durchziehen bis meinetwegen 2029, bis man die Vision vielleicht
erreicht. Und du wirst aber allenfalls eben auch gerade empfehlen, wenn es bis 2029 ist, ja schon noch wie, dass es eben vielleicht die Sinnhaftigkeit hat, da mal zwischendurch einen Meilenstein zu definieren.
Absolut, absolut. Es kann auch ein Objective sein oder je nachdem. Man kann auch sagen, okay, es ist 2029, das ist jetzt vielleicht die falsche Vision, damit anzufangen, sondern es gibt ganz viele andere Themen. Gerade wenn wir jetzt beim Thema irgendwo People-Management auch sind, könnte es auch sein, ja, okay, wir müssen vielleicht erst eine andere Vision verfolgen, wie Digitalisierung, weil unsere ganze HR-Abteilung, unsere ganze Arbeitskultur, Umfeld noch gar nicht dafür ausgelegt ist, dass in 4-5 Jahren uns die Fachkräfte die Bude einrennen. Oder? Also da muss man dann natürlich auch in der Vision, im Visionszeitstrahl priorisieren, was macht Sinn, zuerst anzugehen.
Also welches Objective hilft uns, die Vision jetzt davon zu erreichen? Oder vielleicht ist es ja ein Zwischenschritt, vielleicht ist das ja der Meilenstein, den Meilenstein zu erreichen. Das wäre die erste Frage.
Genau, und das sind wirklich Objectives. Wir starten also mit Objectives, die sind nochmal etwas visionärer auch angehaucht, eher inspirierend formuliert, hat noch nichts mit Messbarkeit in dem Sinne zu tun, sondern wir würden uns jetzt überlegen, okay, was müssen wir tun, um zum Beispiel Sinn, Wertschätzung und Flexibilität bieten zu können, wie in der Vision formuliert. Und was müssen wir tun oder was ist Zielbild, dass Fachkräfte wirklich zu uns kommen wegen unserer Kultur und unserer Entwicklungsmöglichkeiten?
Ja, sprich, in dem Sinn, in der Visionsformulierung schon verschiedene Ebenen an. Jetzt gehst du eigentlich an und versuchst, die Ebenen auseinanderzunehmen, um es konkreter zu machen.
Genau, ich habe jetzt mal drei Beispiele mitgebracht. Wenn ich unsere Vision so auseinandernehme, ist das eine Thema irgendwo Kultur, das andere Thema könnte Entwicklung sein und ein drittes Thema, was sich da vielleicht draus ableiten lässt, ist Employer Branding. Wichtig auch, eben nehmt euch nicht schon zig Objectives für ein Quartal vor. Das dient jetzt wirklich nur zur Veranschaulichung. Also es kann auch jetzt zum Beispiel schon auf drei Quartale aufgeteilt sein.
Grundempfehlung, was für ein Ratio, also was für ein Verhältnis, da sollte genommen werden, immer 1-3. Also eine Vision, 3 Objectives. 1 Objective kommt nachher dazu, 3 Key Results, aber nicht mehr.
Genau. Wenn wir jetzt dann mal starten, Kultur-Objective könnte lauten, unsere Organisation wird zum Vorbild für eine Arbeitskultur, die Menschen inspiriert, weil sie Sinn stiftet, Anerkennung schenkt und Freiräume öffnet. Auch das noch sehr visionär und inspirierend. Sagt aber ganz klar, oh, wir müssen an unserer Kultur schaffen. Mhm. Es geht um die Arbeitskultur, wir wollen Menschen inspirieren und wirklich Sinn schaffen. Also Das ist Objective.
Also für so Leute wie ich, die sehr gerne mit fundamentalen, visionären Sachen arbeiten, denke ich, okay, jetzt weiss ich nur schon auf das nächste Quartal eigentlich, warum ich am Morgen aufstehe. Das zieht mich dort an, wenn wir gehen. Und die ein bisschen rational denkenden Menschen schlägt das vielleicht noch ein bisschen ab, oder? Könnte ich mir vorstellen. Jetzt müssen wir vielleicht dann wieder den Spagat schaffen zwischen so Typen wie ich es bin und anderen, die gerne klare Fakten haben. Aber ja, so Objective Verstehen bleibt wieder näher, bleibt grundsätzlich auf einem spezifischen Thema, wie in dem Fall Kultur.
Genau, und wenn wir zur Entwicklung weitergehen, da ist es nochmal ein bisschen kürzer gefasst. Das muss auch nicht immer ein ganzer Paragraph sein. Es kann auch ganz einfach lauten, zum Thema Entwicklung, wir schaffen ein Zuhause für lebenslanges Lernen und Wachstum. Okay. Das heißt, wir schreiben uns ganz klar auf die Fahne, dass wir das machen müssen, wenn es auch um Fachkräfte geht. Oder wenn wir ins Employer Branding gehen, das ist mehr so ein bisschen kommunikative Schiene. Wir prägen das Bild des Arbeitgebers der Zukunft und setzen damit Maßstäbe in unserer Branche. Auch fundamental, sehr, sehr...
Und ambitioniert.
Auch.
Cool, ja.
Genau.
Und es gibt auch so ein bisschen Hinweise, aber du wirst schon mal dazu, vielleicht das eine Beispiel durchführen, aber die Hinweise, wo es anzielt. Also beim Employer Branding heisst es für mich sofort, okay, ich muss ja irgendwie dann auch können wissen, was machen die anderen Konkurrentinnen und Konkurrenten in dieser Branche. Also das Objective gibt einen Hinweis, welche Themen bearbeiten wir, wo es gehen, aber sagt noch nicht, wie wir es machen. Oder das ist dann eine andere Ebene.
Genau, und die Fragen, die du jetzt schon aufwirfst, kommen bei den Leuten immer direkt, oder? Meistens fangen die Leute dann an, direkt irgendwelche Maßnahmen zu spinnen und sich zu überlegen, ja, was müssen wir alles tun? Das ist aber noch zu früh. Ja. Wir sind jetzt noch nicht im Maßnahmendenken. Wir haben jetzt mal Objectives formuliert. Das sind visionäre Art von Zielen, wo wollen wir hin? Aber die eigentlichen Ziele in Form von Key Results kommen dann nochmal zu jedem Objective.
Also zeige uns das Beispiel. Oder?
Ich zeige das Beispiel. Wenn wir
muss fassbar haben.
Genau, wenn wir wieder bei der Kultur starten. Also nochmal, unsere Organisation wird zum Vorbild für eine Arbeitskultur, die Menschen inspiriert, weil sie Sinn stiftet, Anerkennung schenkt und Freiräume öffnet. Okay, das ist unser Objective. Du hast gerade schon angesprochen, 3 Key Results, nicht mehr. Was können wir denn wirklich vielleicht in einem Quartal, im nächsten halben Jahr angreifen und auch realistisch schaffen. Also hier kommen die Smart-Ziel-Formulierungs-Fans zum Zuge, denn hier kommt die Messbarkeit und auch die Zeitebene mit rein, oder? Das heißt, ein Key-Result, um dieses Objective auch zu erreichen, könnte lauten, Sinnhaftigkeit greifbar machen. Mindestens 90%, da haben wir die Messbarkeit, der Mitarbeitenden geben Ende des Jahres, Zeithorizont, an, dass sie den Sinn und Zweck ihrer Arbeit klar verstehen und mit den Unternehmenswerten übereinstimmen. Das heißt, völlig egal, wie wir das machen, aber am Ende des Jahres wollen wir irgendwo eine Messbarkeit von vielleicht 90% haben. Es kann ambitioniert sein, kommt immer drauf an, was also Status quo ist.
Ja, genau,
wir haben jetzt kein Fallbeispiel aus dem echten Leben genommen, sondern das Thema mal aufgegriffen.
Und grundsätzlich kannst du ja vor allem bei so einem Thema oder Anspruch eigentlich 100% erreichen. Aber gut.
Genau. Wichtig hier, und da kommen jetzt auch die Smart-Formulierungen wieder mit rein, keine Maßnahmen. Wir schreiben hier noch nicht, wie wir es machen.
Ja.
Wir gehen in die Maßnahmenplanung in einen nächsten Schritt. Zweites Key Result ist ähnlich aufgebaut, aber wir greifen auch hier wieder etwas auf, oder? Wir haben im ersten Key Result haben wir irgendwo durch Sinnstiften mit aufgegriffen, inspirieren. Wir haben aber auch noch im Objective was von Anerkennung und Freiräumen stehen. Das heißt, zweites Key Result versucht auch wieder daran anzuknüpfen und zu sagen, okay, wie kann ich denn Anerkennung spürbar machen? Um die 80% aller MitarbeiterInnen stimmen Ende des Jahres der Aussage zu, dass ihre Beiträge und Leistungen von KollegInnen und Führung anerkannt werden.
Okay.
Auch wieder noch nicht klar, wie wir es machen. Viele fangen jetzt schon an zu nachdenken, okay, müssen wir eine Mitarbeiterumfrage machen? Haben wir denn eine Ausgangslage? Müssen wir erst eine Analyse machen? Völlig egal zu dem Zeitpunkt. Ihr müsst euch erstmal ein Ziel setzen. Was wollt ihr erreichen?
Aber die Frage soll es ja dann auch auslösen. Also das Key Result macht eigentlich das Objective klar und fassbar und versucht die Aspekte, wenn ich dich richtig verstehe, aus dem formulierten Objective aufzunehmen. Darum jetzt da im zweiten Beispiel. In dem Objective ist irgendetwas gestanden von Anerkennung. Also müssen wir versuchen zu messen, ob die Leute bei unserem Unternehmen sich wertgeschätzt fühlen und Anerkennung bekommen. Okay.
Genau, und in dem Beispiel möchte ich noch das dritte Key Result aufgreifen. Freiräume haben wir gelesen im Objective, Freiräume erlebbar machen. Auch da kann man wieder definieren, um die 80% der MitarbeiterInnen können eigenverantwortlich innerhalb klarer Rahmenbedingungen entscheiden.
Da heisst es nachher, okay, auch da wieder, wir müssen irgendwie versuchen, die 80% können messbar zu machen. Und dann, nachher bei den Massnahmen, kommen wir zu Fragen auf, ja, wie können wir das befragen? Das muss dann dort diskutiert werden. Aber da innen steht ja noch innerhalb klarer Rahmenbedingungen. Also es gibt auch noch einen Hinweis auf andere Massnahmenebene. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht bestimmt sind, dann wird es, sorry, wenn ich vorausgreife, aber es gesehen, ja, auch wieder das Teilprojekt müssen gerne die Rahmenbedingungen entweder zu definieren oder klar zu kommunizieren. Also man versucht dann nachher eigentlich aus dem Objective das Key Result abzuleiten und dann, und das wäre meine Frage an dich, aus dem Key Result die Massnahmen abzuleiten, was jetzt wirklich dazu braucht.
Genau, und habt ihr die Key Results, dann dürft ihr endlich.
Ja.
Oder die ganzen Gedanken, die vorher schon entstehen, die sollen natürlich nicht einfach gestrichen werden, die kann man irgendwo am Rande notieren, ja. Die darf man nicht verlieren. Dennoch müssen zuerst die Ziele, also das Objective und die Key Results formuliert werden. Und dann nimmt man jedes Key Result und formuliert daraus ein Projekt. Also man kann quasi das Key Result Sinnhaftigkeit greifbar machen, sagen, ist ein Projekt. Und dann überlegt man sich in Form von Maßnahmen. Was brauchst du dazu? Wie sieht mein Maßnahmenplan für dieses Quartal aus? Was sind unsere ersten Schritte? Auch hier natürlich nicht irgendwie 15, sondern realistisch, minimierbar, so gestalten, dass es auch machbar ist. Wirklich überlegen, okay, was sind die ersten Schritte? Was müssen wir tun? Natürlich, um es messbar zu machen, jetzt gerade bei diesem Objective und den Key Results, wie das formuliert sind, kommen dann vielleicht auch noch eine übergeordnete Maßnahme, wo man sagt, okay, Messbarkeit, wir machen jetzt nicht für jedes Key Result vielleicht eine eigene Mitarbeiterumfrage, sondern man bündelt das wieder. Aber der Schritt wird dann erst gemacht.
Genau. Und was wichtiger daraus ist, alles referenziert wie auf ein Level und auf eine Stufe zurück. Also wir haben über Purpose geredet, aus dem Purpose versuchen wir ja die Vision abzuleiten. In der Vision kann man sich übrigens die Frage dann stellen, okay, wir wollen die Richtung zahlt die Visionsprojekt, die wir hier haben, überhaupt auf den Purpose ein, zahlt, und dort wieder der Steilpass zu dir, die Objectives auf die Vision ein, Key Results auf das Objective und die Massnahmen, die wir eigentlich wirklich jetzt umsetzen wollen, helfen die wirklich, die Key Results zu erreichen. Was im Umkehrschluss bedeuten, wenn man das richtig konsequent macht, also strategische Denken, bis runterbringt auf die Ebene von der alltäglichen Arbeit, müsste jede Massnahme, jedes To-Do, ich weiss, manchmal ist es ein bisschen konkreter, manchmal ist es vielleicht nicht so konkret, zurück auf den Purpose referenzieren. Oder zumindest auf die Vision. Also das hängt so zusammen und damit ist eigentlich auch bewiesen, dass strategisches Denken im Alltag muss kommen.
Genau, die Stufen durchgehen. Und das Wichtige ist jetzt zu sagen, wenn wir diese strategische Arbeit sauber machen, dann gelingt es auch. Man könnte jetzt sagen, okay, wir haben Purpose, wir haben eine Vision, alle machen mal. Ja, dann ist die Chance groß, dass man am großen Ziel vorbei rattert. Wenn man sich wirklich hinsetzt, aus der Vision heraus die Themencluster zu nehmen, Objectives dazu zu formulieren, Key Results dazu zu formulieren, dann hat man eine Chance, dass das in der Operativität auch übersetzt werden kann. Dass jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin in ihren Projekten am Ende weiß, hey, ja, das ist unser großes gemeinsames Ziel. Wir haben Visionen, wir haben Cluster, wir haben gewisse Projekte, Objectives, definierte Ziele und darauf schaffe ich jetzt hin.
Und wieder ein mega gutes Werkzeug für uns als Führungskraft, wo wir also können angehen und mit den Leuten auch können trainieren können. Nochmal, haben wir auch im letzten Podcast ganz klar gesagt, man muss strategisches Denken auch trainieren. Also wir können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trainieren, sich bewusst zu sein, ist das, was ich mache, wirklich sinnvoll fürs Unternehmen? Also mein To-Do fürs Key Result, Schrägstrich, Subjective und so weiter. Also ich kann die trainieren, Verantwortung für das Unternehmen zu übernehmen. Und im besten Fall entwickeln sie sich dort an, dass sie das Intus haben, dass sie gewohnt sind, in ihrem Bereich, in ihrem Alltag strategisch zu denken, was mich wieder entlastet und ich mich für die nächsten 2 Jahre, für die nächsten 5 Jahre kann meine Gedanken investieren und weniger in die Operativität hängen, oder?
Genau. Das Schöne daran, finde ich, ist auch noch, dass man nicht immer nur das Ganze auf höchster Unternehmensebene gestaltet, sondern dass man auch auf Teamebene, auf Projektebene hingehen kann und diesen Prozess durchlaufen. Denn egal, ob ich ein neues Haus baue, ob ich Bauleiter bin, ein Bauprojekt habe, ob ich Dachdecker bin, ob ich Eventmanagerin bin und Events formuliere, überall gibt es Ziele und eine Vision, wie das am Ende aussehen soll. Und wenn mir das bewusst ist, dann kann ich doch viel einfacher die Maßnahmenplanung oder Meilensteine in dem Projekt gestalten, weil ich weiß, wo ich am Ende hin will.
Perfekt.
Grandios, oder? Also, keine Angst davor haben. Traut euch. Wir haben den Mut schon mehrfach angesprochen. Seid mutig. Beschäftigt euch mit strategischem Denken. Beschäftigt euch mit strategischem Arbeiten. Die Tools sind da. Wir helfen natürlich gerne dabei. Und dennoch könnt ihr noch heute damit starten, das erste Gedankengut dazu für euch selbst zu kreieren.
Wir haben den ersten Schritt gemacht, indem ihr die Episode von Resilient Company Podcast gelost habt. Ihr seid auf einem guten Weg.
Das war der Resilient Company Podcast. Wenn ihr wissen wollt, wie wir glauben, dass es richtig geht, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website resilient-company.ch. Oder ihr habt selbst ein spannendes Beispiel, das ihr teilen möchtet und wir diskutieren dürfen, dann schreibt uns per E-Mail oder vernetzt euch mit uns auf LinkedIn.